بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es mit einem weiteren Muhaddith, inshallah weiter, also einem weiteren Hadith-Wissenschaftler, und zwar al-Imam al-Nasa'i, rahimahullahu ta'ala. Und zwar heißt er Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr al-Khurasani al-Nasa'i. Und sein Beiname ist Abu Abdirrahman. Er wurde in Nasa geboren, einer Stadt in Khurasan, also Persien. Es heißt, diese Stadt heißt Nasa, weil in einigen Kriegszeiten sämtliche Männer da draußen waren und anscheinend nur noch die Frauen geblieben sind. Ja. Andere sagen, nee, das hat einen anderen Grund. Auf jeden Fall, Al-Imam heißt Al-Imamu An-Nasa'i, bezogen auf diese Stadt in Khurasan. Er wurde geboren im Jahre 215 nach der Hijra. Und Al-Imam An-Nasa'i, rahimahullah, ist jemand, der sehr viel verreist war, um sich Wissen anzueignen. Man sagt sogar mehr als die anderen Hadith-Wissenschaftler. Also er war fast an jedem Ort der Welt, natürlich der islamischen Welt. Mehr als die anderen Gelehrten. Und das muss was heißen. Also, wir haben ja gesehen, wie viele Lehrer al-Bukhari und Muslim hat und Abu Dawud. Und An-Nasa'i rahimahullah ta'ala heißt es, ist jemand, der umso mehr Städte besucht hat, um zu lernen. Und er begann mit jungen Jahren schon zu verreisen, nämlich mit 15. Mit 15 ist er dann los und ist unter anderem zu den Gelehrten gegangen wie Qutaybah. Es heißt, zu ihm war er mit 15 Jahren, barakallahu, und er blieb bei ihm eineinhalb Jahre ungefähr und ging dann weiter zum nächsten Gelehrten und so weiter. Zu seinen Lehrern gehört auch Ishaq ibn Rahaway und auch andere Gelehrte, wie zum Beispiel At-Tirmidhi und so weiter. Und man ist sich nicht sicher, ob er denn von Al-Bukhari gehört hat oder nicht. Da ist man sich nicht sicher. Auf jeden Fall hatte er sehr, sehr viele Lehrer und er hatte natürlich sehr, sehr viele Schüler. Das Besondere bei Imam al-Nasa'i rahimahullah war, er wurde sehr alt, um die 90 Jahre, rahimahullah ta'ala, und er begann sehr früh mit dem Lernen. Und Qutaybah, dieser Gelehrte, war auch sehr alt. Und da gibt es folgenden Vorteil, dass die Überlieferungskette kürzer ist als bei anderen. Und kurze Überlieferungsketten ist etwas Besonderes. Das wünscht sich jeder Überlieferer, dass zwischen ihm und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam weniger Überlieferer sind. Das heißt, anstatt dass zwischen ihm und dem Gesandten alaihi salatu wasallam 5 Überlieferer sind, sind nur 4. Oder anstatt 4 sind es nur 3. Das Besondere bei Imam al-Nasa'i rahimahullah, er lernte von Lehrern von al-Bukhari und Muslim. Das bedeutet, diese Brücke konnte er schon überspringen. Also er musste nicht erst zu Bukhari, um den Hadith zu hören, den al-Bukhari rahimahullah von seinem Sheikh gehört hat, sondern er war beim Sheikh von Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Und das ist auch heute noch so. dass man bei der Ijaza, also wenn du Hadithe hörst, aber auch beim Koran, wenn du Koran hörst, verlangt man danach, eine kürzere Überlieferungskette zu haben, um näher am Propheten zu sein, alayhi salatu wassalam. Man will umso näher, und wenn es nur eine Generation ist. Auch heutzutage gibt es Gelehrte, die haben einen kurzen Isnad. Man nennt das hoher Isnad, Isnad Ali. Also gemeint ist ein kurzer Isnad. Anstatt dass zwischen dir und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam 23 sind, sind es 22 oder eben weniger. Und das war das Besondere. Und deswegen kamen auch viele, um bei ihm zu lernen. Weil wenn sie dann zum Beispiel bei jemandem lernen würden, der einen Hadith nicht vom Scheich von Bukhari gehört hat, sondern von Bukhari, und der wiederum hat seinem Schüler, dann heißt es, wenn ich jetzt dort da leben würde, ich muss zum Schüler von Bukhari, der von Bukhari, der vom Scheich von Bukhari. Aber wenn ich zum Schüler von Nasa'i komme, dann bin ich bei Nasa'i und dann geht's weiter schon Scheich von Bukhari. Also habe ich ein oder zwei mir gespart. Das ist der Grund, warum er auch so viele Schüler hatte danach. Einer seiner Schüler war Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullahu ta'ala, der Verfasser der Aqida al-Tahawiyya und natürlich anderer besonderer Werke. Und das bringt uns zur Aqida von Al-Imam al-Nasa'i, rahimahullahu ta'ala, der, wie natürlich alle anderen großen Hadith-Gelehrten, die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a hatten. Das zeigt sich unter anderem, dass Abu al-Qasim Abdullah ibn Muhammad al-Sa'di, also jetzt nicht Imam al-Sa'di hier jetzt, der, sondern ein früherer Sa'di, sagte, Ahmad ibn Shu'aib al-Nasa'i, also Imam al-Nasa'i berichtete uns, Ishaq ibn Rahaway überlieferte uns, Muhammad ibn A'in sagte, ich sagte zu Ibn al-Mubarak, der und der behauptet, wer meint, dass Allahs Wort, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni, also ich, wahrlich, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir, wer behauptet, dass dieses Wort erschaffen sei, sei ein Kafir. Also wer behauptet, dass die Worte Allahs erschaffen sind, also dass Allah nicht spricht, der ist ein Kafir. Warum? Ja, weil er widerspricht dem Koran. Allah Azza wa Jalla sagt, Allah spricht, und er sagt, nein, er spricht nicht. Und deswegen leugnet er den Koran. Da sagte Ibn al-Mubarak, das stimmt. An-Nasa'i kommentiert jetzt und sagt, das ist auch meine Meinung. Also auch er bestätigt die Eigenschaft, dass Allah spricht, subhanahu wa ta'ala. Die Gelehrten lobten al-Imam al-Nasa'i rahimahullah, dazu gehört al-Imam al-Daraqutni rahimahullah. Al-Nasa'i war der gelehrteste der Schuyuch in Ägypten seiner Zeit. Der kundigste in Bezug auf die richtigen und schwachen Überlieferungen sowie der bewandertste in den Biografien der Männer. Ibn al-Athir sagte, er war Schafi'ite, also von der Rechtsschule her war er Schafi'i, hatte Manasik nach dem schafi'itischen Madhab verfasst, also ein Buch über die Manasik, also Pilgerfahrten und so weiter. Und er war fromm und gewissenhaft. Also jemand, der viel Ibadah ausgeführt hat, wie wir sehen werden. Al-Hakim rahimahullah sagte, An-Nasa'is Aussagen zum Fiqh der Hadithe sind zahlreich. Also die Lehren. Also er war nicht nur ein Hadith-Wissenschaftler, sondern auch ein Faqih. Und deswegen war er auch Richter. Er war ein Qadi. Ja, eine Zeit lang war er auch Richter. Er sagt, wer in seinem Sunan liest, ist über die Schönheit seiner Aussagen erstaunt, also seinem Werk. Und Ibn al-Mudaffar sagte, ich hörte unsere Lehrer in Ägypten, wie sie An-Nasa'i seine Gelehrsamkeit und Führungsrolle anerkannten. Sie lobten seinen Fleiß in der nächtlichen und täglichen Ibadah, also Gebete, sowie seine ständige Ausführung der Hajj. Also Imam An-Nasa'i rahimahullah war bekannt für Qiyamul Layl. Aber sollte man das nicht geheim halten? Gut, wenn du mit Studenten lebst und die Schüler dich immer besuchen und so weiter, dann kannst du nicht alleine sein. Ja, also die Shuyukh, Mashayikh, die haben Schüler permanent. Ja, und deswegen, wenn es nachts ist, dann sagst du, entschuldig mal, ich muss mal ja kurz weg. Und dann wissen die auch, was du machen möchtest. Also sowas kann man nicht geheim halten, dass jemand fastet, dass jemand betet. Ja, der hat sehr, sehr engen Kontakt mit den Menschen, mit seinen Studenten. Und er war ständig auf der Hajj und auch in den Kriegszügen. Ist sehr oft hinausgezogen in den Dschihad. Also hat sehr viele Kriegszüge mitgemacht. Warum? Weil eben er alle Aspekte der Religion ausführen wollte. Yaqut al-Hamawi sagte, Abu Abdurrahman al-Nasa'i, der Richter, der Hafiz, der Verfasser der Sunan, war der Imam seiner Zeit in der Hadith-Wissenschaft. Er lebte in Ägypten, also nicht nur, aber eine Zeit lang lebte er in Ägypten und dort kamen zu ihm auch sehr viele Studenten. Ja, das war so sein Höhepunkt in seiner Karriere. Seine Werke verbreiteten sich dort. Er war einer der herausragenden Imame, verfasste die Sunan und andere Bücher. Ibn al-Athir sagt auch, der Emir, also der Herrscher damals, fragte Abu Abdurrahman über sein Werk As-Sunan al-Kubra. Also hier müssen wir wissen, al-Imam al-Nasa'i rahimahullah verfasste zuerst ein Werk, das heißt As-Sunan al-Kubra. Ein großes Werk, Hadith-Werk, eines der größten Hadith-Werke. Man sagt, es kommt vom Volumen her, von der Anzahl der Hadithe, nach Musnad al-Imam Ahmad, ja, um die 10.000 Hadith, die er da geschrieben hat. Da fragte der Herrscher damals, ist das alles authentisch? Da sagte er, nein. Hier sehen wir wieder, dass die Hadith-Wissenschaftler in ihren Werken nicht nur die authentischen Hadithe erwähnt haben, sondern auch die unauthentischen, damit du dich in Acht nimmst. Pass auf, dieser Hadith ist nicht richtig. Der Emir sagte, dann schreib uns das heraus, was authentisch ist. So verfasste er Al-Mujtaba. Mujtaba, das Auserlesene. Aus was? As-Sunan al-Kubra. Und dieses Werk, die Zusammenfassung oder die Auslese von As-Sunan al-Kubra ist Sunan al-Nasa'i. Also wenn die Gelehrten sagen, Rawahu al-Nasa'i in seinem Werk As-Sunan, gemeint ist was? Das große Sunan-Werk mit 10.000 Hadithen? Nein. Sondern das kleine Sunan-Werk. Das heißt Al-Mujtaba, die Auslese, das Ausgewählte. Und darin sind 5.000 Hadith. Und in diesem Werk hat er, so gut es geht, nur authentische Hadithe erwähnt, so sehr, dass einige Gelehrte, wie Al-Imam Ad-Darqutni und andere, dieses Werk als Sahih-Werk bezeichnet haben. Weil er so genau ist. Allerdings, wie die Ulama dann natürlich immer prüfen, wurde deutlich, dass doch einige Hadithe schwach sind. Also nicht alles in Sunan al-Nasa'i ist authentisch. Aber ich glaube, das hatte ich bei Imam Tirmidhi erwähnt oder bei Abu Dawud. Auf jeden Fall, dass man sagt, al-Nasa'i gehört zu denjenigen, die am authentischsten sind. nach Bukhari und Muslim. Einige sagen Abu Dawud, andere sagen nein, es war Nasai. Aber auf jeden Fall Abu Dawud und Nasai noch vor Tirmidhi. Also der spielt in der höheren Klasse dieser Liga. Nicht nur das, Al-Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagte, Al-Imam al-Nasai ist wissender als Imam Muslim. Also das ist mal eine Aussage. Ja, heißt das, das Werk von Imam Muslim ist schwacher als das Werk von Nasai? Nee, das hat nichts mit dem Werk zu tun. Aber wer ist wissender über die Biografien und so weiter und so fort? Einige Gelehrte sagen, Nasai war wissender. Aber das heißt nicht, dass das Buch jetzt weniger schwache Hadithe enthält. Nein, es enthält, da war Imam Muslim präziser, was die Hadithe angeht. Aber hier sehen wir, dass die Ulama diese Bücher durchforstet haben, geprüft haben. Wie willst du denn das alles einschätzen und einordnen? Der ist authentischer als der und bei dem, ja, hier sagen die. Und das bedeutet, das wurde Generation für Generation geprüft, damit keiner kommt und sagt, ihr folgt diesen Hadithen einfach blind. Da steht, Bukhari sagt, und dann glaubt ihr das. Ja, weil die Wissenschaftler nach Jahrhunderten von Prüfung, noch einmal, das war nicht so, Imam Bukhari, alles klar, Finger weg, prüft das nicht mehr. Nein, sondern die Diskussionen sind ja bis zum heutigen Tag noch. Aber man hat herausgestellt, guck mal, Bukhari, Muslim, das war's. Ich hatte ja erwähnt, vielleicht bei Imam Muslim, 1, 2, 3 Hadithe, wo noch diskutiert werden. Von wie vielen? Von 4000. Also bitte, was ist das für eine Fehlerquote? Die geht ja Richtung Null. Ja? Bei An-Nasai ist es halt ein bisschen mehr als bei Al-Imam Muslim. Aber das zeigt ja, wer Al-Imam An-Nasai ist. Al-Imam Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte, im Jahre 300 war er der wissendste Gelehrte der Welt. Also nach dem Tod der anderen Ulama war er der Wissendste, Al-Imam al-Nasai, rahimahullah ta'ala. Wie gesagt, zu seinen Schuyuch gehörten Ishaq ibn Rahaway, dieser edle Gelehrte. Wie oft haben wir den jetzt erwähnt? Als Lehrer von diesen Gelehrten, Tirmidhi und so weiter. Yani ein edler Gelehrte, Ishaq ibn Rahaway, rahimahullah ta'ala. Ahmad ibn Ma'in, Abu Dawud, Tirmidhi und andere Gelehrte, die Liste ist natürlich lang. Dann kommen wir zu seiner Frömmigkeit noch einmal, und zwar seine Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Und zwar gab es die Geschichte, die hat schon mal erwähnt, aber ich wiederhole es, weil es ja natürlich jetzt hier passt in seiner Biografie. Al-Harith ibn Miskin, einer seiner Lehrer, da gab es zu Beginn etwas Spannung, ich hatte das schon mal erwähnt. Er kam und zu diesem Lehrer, dieser Lehrer hatte ein bisschen Probleme und deswegen hatte er befürchtet, dass ein paar Spione, V-Leute, ja, vom Herrscher geschickt wurden. Also hat er einige abgelehnt, bei ihm zu sitzen. Also hat er ihm gesagt, tut mir leid, du kannst nicht bei mir hören. Was hat er gemacht? Stand hinter der Mauer und hörte zu. Also hat er dann was geschrieben. Er sagte, er schreibt dann, so wurde ihm vorgelesen, diesem Lehrer, und ich hörte zu. Er hat nicht gesagt, er hat mir berichtet. Warum diese Genauigkeit? Damit niemand denkt, er saß dort und hat direkt zugehört. Aber du warst doch nebendran. Umso vertrauenswürdiger, umso detailgetreuter war er, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Das sind unsere Hadith-Wissenschaftler. Das sind also Menschen, die sind sehr, sehr präzise. Warum? Weil sie Allah fürchten. Sowas kriegst du nicht ohne Gottes Furcht. Das ist doch hups wie gesprungen jetzt, bitte, ja. Und nein, ist es nicht. Und deswegen sagen einige, das Werk von Al-Imam al-Nasa'i hat die zwei Besonderheiten von Bukhari und Muslim vereint. Wir haben gesagt, da gibt es Unterschiede zwischen Bukhari und Muslim. Bukhari ist sehr gut, was die Lehren angeht, durch die Titel. Anhand der Titel, Überschriften, gibt er dir schon die Essenz, worum es geht, welche Lehren. Aber auf der anderen Seite, wenn du die verschiedenen Wortlaute haben möchtest, musst du das ganze Werk durchforsten. Bei Imam Muslim war was? Nein, er gibt dir alle Wortlaute an einer Stelle. So, diese beiden Besonderheiten gibt's im Werk An-Nasa'i. Deswegen sagte einer seiner Schüler, es genügt mir als Brücke zu Allah, tabaraka wa ta'ala, An-Nasa'i. Also er sagt, ich brauche keinen anderen. Warum? Weil das Werk, was er verfasst hat, ist so umfassend, das genügt mir. Natürlich heißt das nicht, dass er die anderen Werke vernachlässigt, aber er will damit sagen, also das ist so perfekt gemacht, natürlich menschlich perfekt, ja. Jeder Mensch kann Fehler machen, aber es ist so wunderbar geschrieben, so geordnet, das reicht vollkommen aus für einen Studenten, damit er diese Religion lernt. Ebenso wurde gesagt, Muhammad ibn al-Mubaffar, al-Hafidh sagte, ich hörte unsere Lehrer in Ägypten, wie sie das Streben von al-Nasa'i, das hatte ich ja schon mal erwähnt, erwähnen, also wie er viel betet. Er nahm am Kriegszug zur Befreiung von Muslime wurden festgenommen und dann gab es einen Kriegszug, um diese Muslime zu befreien. Er nahm teil mit dem Emir von Ägypten. Dabei wurde er für seine Entschlossenheit und seiner Pflege der überlieferten Sunnen im Rahmen des Lösegelds für Muslime und für seine Zurückhaltung gegenüber den Versammlungen des Herrschers, mit dem er reiste, gepriesen. Also er hat nicht die Nähe zum Herrscher gesucht. Nee. Lieber ein bisschen Abstand. So gottesfürchtig war er. Es gab viele Gelehrte, die haben gesagt, also bitte, okay, alles klar, du bist der Herrscher, aber ich will nicht so viel Kontakt. Warum? Damit er nicht irgendwelche Aufgaben bekommt, wo er nicht so frei entscheiden kann, wie er will. Auch mied er Bequemlichkeit und üppiges Essen. Das blieb sein ständiges Verhalten, bis er schließlich in Damaskus von den Khawarij getötet wurde. Wie immer. Ad-Darqutni, das haben wir schon erwähnt. Seine Werke, also er verfasste mehrere Werke, wie gesagt, Sunan al-Kubra, dann die Zusammenfassung al-Mujtaba, was Sunan ist, aber auch ein Tafsir-Werk, also er war auch ein Mufassir, und ein Werk über die schwachen Überlieferer, also die Biografien der Du'afa, der schwachen Überlieferer und noch viele andere. Und er verfasste ein Werk über die Vorzüge von Ali radiallahu anhu. Und das war der Grund, warum er getötet wurde. Weil es damals die Nawasib gab. Nawasib ist Gegenteil von den Schiiten. Die Schiiten verehren Ali, übertreiben es in der Verehrung von Ali radiallahu anhu. Die Nawasib, das sind diejenigen, die Ali verachten. Und beides ist natürlich falsch. Wir lieben Ali radiallahu an, aber wir stellen ihn nicht in die Höhe der Propheten, was die Schiiten machen. Für die Schiiten ist Ali unfehlbar, radiallahu an. Und jeder Imam, Ali radiallahu an und al-Hassan und al-Hussein und alle Imame, die sie haben, sind unfehlbar. Also so wie Propheten. Und dann gibt es natürlich verschiedene Stufen. Die einen sagen, er sei ein Gott, ja. Also die Tage wegen auch Ashura und so. Und dann gibt es ja immer wieder Videos, die mehr werden, also verteilt werden, und die man sieht über die Schiiten. Und Subhan Rabbi al-Azim, heute, also das ist ein Video jetzt heute, ja, viele, nicht nur wenige Schiiten, die sagen, ja Ali, du bist der Erste und du bist der Letzte, al-awwal wal-akhir. Wer ist al-awwal wal-akhir? Allah Jalla Jalaluhu. Also dieser Schirk ist verbreitet, leider. Der Schirk, dass sie Ali eine Stellung geben, eine göttliche Stellung, ist verbreitet. Und selbst wenn jemand kommt und sagt, nee, nee, guck mal, wir sehen ihn nicht als Gott an, ja, dann als Prophet. Nee, nee, wir nennen ihn nicht Prophet. Ist egal, wie ihr ihn nennt. Wenn ihr sagt, er ist unfehlbar, das ist die Definition eines Propheten. Das ist genauso wie die Ahmadiyya, die sagen, nee, 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 es ist nicht ein Prophet, es ist ein Mahdi. Ist egal, wie ihr ihn nennt. Bekommt er Offenbarung, ist es ein Prophet. Nenn ihn Mahdi, nenn ihn irgendwie. Die Bezeichnung ist egal. Was meinst du damit? Du meinst eine Person, die unfehlbar ist, das ist ein Prophet. Du meinst eine Person bei den Ahmadiyya, bei den Qadianiyya, der Offenbarung erhält, das ist ein Prophet. Also darfst du dich nicht in die Irre führen lassen, nee, nee, sie sagen Mahdi. Oder nee, nee, sie sagen, das ist ein Imam wegen Ali, radiallahu anhu. Sie meinen, er ist ma'sum, unfehlbar, also ein Prophet. So, er hat nun die Khawarij hassten Ali, radiallahu anhu, weil er hat sie ja auch bekämpft dann am Ende. So hassen sie ihn und sie haben ja ihn getötet. So, und deswegen hat er ein Buch verfasst über die Vorzüge von Ali radiallahu anhu. Al-Hakim sagte, An-Nasa'i wurde nach den Vorzügen Muawiyas gefragt. Da schwieg er und sie schlugen ihn in der Moschee. Da sagte er, bringt mich nach Mekka. So brachte man ihn nach Mekka, während er krank war, wegen diesem Schlagen. Und dann ist er dort auch gestorben und beerdigt worden, rahimahullahu ta'ala. Ebenfalls Al-Hakim überlieferte, dass Muhammad ibn Ishaq al-Asbahani sagte, ich hörte unsere Lehrer in Ägypten sagen, dass Abu Abdurrahman Ägypten am Ende seines Lebens verließ und nach Damaskus ging. Dort wurde er über Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu an und über die ihm zugeschriebenen Vorzüge befragt. Warum haben sie ihn gefragt? Ja, weil er ein Buch verfasst hat über, also Überlieferungen über die Vorzüge von Ali radiallahu an. Dann haben sie gesagt, warum machst du das nicht für Muawiya? Da sagte er, genügt es Muawiya nicht, dass er Ali ebenbürtig sein will. Also was meint er? Er meint, also Muawiyah radiallahu an selbst hat Ali radiallahu an respektiert und er selbst hat ihn bevorzugt. Soll er etwa auch noch bevorzugt werden? Also sollen wir ihm noch einen höheren Rang geben als Ali radiallahu an? Aqidat Ahlus Sunnati wal Jama'ah ist, wir lieben alle Sahab. Sowohl Ali radiallahu an als auch Muawiyah radiallahu an. Aber Ali radiallahu an hat einen höheren Rang als Muawiyah radiallahu an. Warum? Weil Ali radiallahu an erstens viel früher den Islam angenommen hat. Und Allah azza wa jal sagte, diejenigen, die vor der Eroberung Mekkas den Islam angenommen haben, sind besser als und also sich aufgeopfert haben und gespendet haben, sind besser als die, die danach den Islam angenommen haben. Ali radiallahu anhu hat ungefähr 20 Jahre vor Muawiyah den Islam angenommen. Und Muawiyah radiallahu anhu hat das selbst bestätigt. Also das ist jetzt keine Sache, die er, also Muawiyah radiallahu anhu, nicht wusste oder nicht bestätigt hat. Das heißt also, er ist viel früher Muslim gewesen. Zweitens, er hat viel mehr Vorzüge. Ihm wurde das Paradies zu Lebzeiten versprochen. Heißt das, dass Muawiyah schlecht ist? A'udhu billah. A'udhu billah. Wir lieben Muawiyah radiallahu an, im Gegensatz zu Schiiten, die ihn zum Kafir erklären und beleidigen und verspotten. sondern wir sagen, Muawiyah radiallahu anh ist nicht im selben Rang wie Ali. So wie wir sagen, Abu Bakr radiallahu anh ist besser als Umar. Ist das eine Beleidigung jetzt? Hast du jetzt Umar beleidigt radiallahu anh? Nein, wenn du sagst, der ist besser als der andere, hast du nicht gesagt, der andere ist schlecht. Sondern es gibt Rangstufen. Aqidat Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist der beste Mensch nach den Gesandten, alayhimus salam, ist Abu Bakr. Danach, der nächstbeste ist Umar. Der nächstbeste ist Uthman. Der nächstbeste ist Ali. Dann kommen die restlichen 10, denen das Paradies versprochen wurde. Dann die Leute von Badr. Und so weiter. Dann die restlichen Muhajirun. Dann die Ansar. Das ist Aqidah von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Und nicht einfach so, weil wir Lust und Kleingeld haben, sondern weil das nach der Sunnah ebenso bestätigt wurde. Es gibt Belege, dass eben Nabi sallallahu alaihi wasallam diese Rangstufen vergeben hat. Durch sein Lob natürlich. Er hat nicht gesagt 1, 2, 3, aber er hat sie gelobt. Oder auch im Koran, wie diese Ayah. Derjenige, der nach der Hijra den Islam angenommen hat, ist nicht so wie derjenige, der vor der Hijra den Islam angenommen hat. Also wissen wir, die Muhajirun sind besser als die Ansar. Ist das eine Beleidigung der Ansar? Also bitte. Es ist nur eine Rangstufe. So, daraufhin sagte er, daraufhin stießen sie ihn, also schlugen sie oder haben sie ihn getreten, ja, bis er eben dann gestorben ist deswegen. Rahimahullahu ta'ala. Ibn Asakir überlieferte, er sagte, dass Abu Bakr Muhammad ibn Musa ibn Ya'qub ibn al-Ma'mun al-Hashimi sagte. Ich hörte, wie einige Leute über das Werk al-Khasa'is, also die Vorzüge von Ali radiallahu gesprochen haben. Und weil er kein Werk über die Vorzüge von Abu Bakr, Umar, Uthman radiallahu anh verfasst hatte. Danach hat er ein Buch verfasst. Also nachdem er über Ali radiallahu anh ein Buch verfasst hat, hat er ein Werk verfasst, die Vorzüge der Sahaba. Ja, also das heißt, nicht, dass jemand kommt, also es besteht diese Unterstellung, dass An-Nasa'i Schiite sei oder er neigt zum Schiitentum, wie wir gleich sehen werden. Und einige Gelehrte haben das erwähnt, aber das werden wir gleich noch sehen. Also, zu jener Zeit hatte er tatsächlich noch nichts dazu geschrieben. Ich berichtete ihm, was ich gehört hatte. Da sagte er, wir kamen nach Damaskus und dort war die Abneigung gegenüber Ali stark verbreitet. Also verfasste ich das Buch Al-Khasa'is, also die Vorzüge, in der Hoffnung, dass Allah sie recht leiten möge. Das zeigt, wie mutig er ist. Der geht in eine Stadt und die Leute haben was gegen Ali und der sagt jetzt, so bitteschön, Ali ist toll. Das heißt, und er wurde zusammengeschlagen von diesen Khawarij. Diese Khawarij möge Allah uns vor denen bewahren. Also zu jeder Zeit stiften sie Unheil. Und wer ist ihr Angriffsziel immer? Diejenigen, die zu Allah aufrufen. Immer die. Da kommt ein Riesengelehrter, den unzählige Ulama gelobt haben. Nichts da, wir wissen es besser, schlagt ihn zusammen. Danach verfasste er über die Vorzüge der Gefährten. Dann hat man ihm gesagt, schreibst du auch etwas, also eine einzelne Abhandlung über Muawiyah? Er antwortete, was soll ich denn herausgeben? Nur den Hadith, o Allah, sättige seinen Bauch nicht. Da schwieg derjenige, der mit ihm geredet hat. So, was heißt dieser Hadith? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, als er den Koran niederschreiben lassen wollte, er bekam Koran und dann hat er Muawiyah gerufen. Muawiyah radiallahu anh war einer der Schreiber des Propheten alaihi salatu wassalam. So, und dann sagte er zu Ibn Abbas radiallahu anh, geh und ruf mir Muawiyah. Da kam Ibn Abbas zurück und hat ihm gesagt, er ist gerade am Essen. Da sagte der Nabi sallallahu alaihi wasallam, geh und ruf Muawiyah. Da kam Ibn Abbas und sagte, er ist gerade am Essen. Da sagte der Nabi sallallahu alaihi wasallam, möge Allah ihn nie satt werden lassen. So, jetzt kommen einige und sagen, erst einmal die Schiiten. Sie sagen, seht ihr, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Dua gegen Muawiyah gemacht, also ist Muawiyah schlecht. Erstens, und dann deswegen die Schiiten und nicht nur die Schiiten, ja, es gibt noch andere, auch die Tahriris und so weiter und so fort, die haben auch Probleme mit Muawiyah radiallahu anhu. Deswegen, barakallahu fikum. Wie oft soll man das sagen? Haltet euch an die Gelehrten. Ja, aber der redet über Kopftuch, ja, Ammi, und, ja, auch die Ahmadiyya reden über Kopftuch. Die Schiiten reden auch über das Kopftuch. Und jetzt? Nur weil jemand etwas Richtiges gesagt hat. Ja, die sagen ja nicht nur eine Sache. Von mir aus 10 richtig, aber dafür 100 falsche Sachen. Auch Iblis sagte, فَبِعِزَّتِكَ, bei deinem Stolz. Khalas, yani, jetzt folgen wir Iblis, möge Allah uns bewahren. Also, die Schiiten stellen ihn dar, als ob Muawiyah, ja, so viel gegessen hat und so weiter und so fort. Ja, und das ist überhaupt nicht richtig. Erstens, in diesem Hadith steht nicht, dass Muawiyah gesagt hat, ich bin gerade am Essen, tut mir leid. Sondern Ibn Abbas, radiallahu anhu, sah ihn, also ist er zurückgegangen. So einfach ist das. Al-Albani, rahimahullah, sagt, eine Gruppe könnten diesen Hadith ausnutzen, um ihn als Angriffspunkt gegen Muawiyah, radiallahu anhu, zu verwenden. Doch enthält er nichts, was ihnen dabei helfen würde. Wie auch, wo doch darin erwähnt wird, dass er der Schreiber des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Dieser Hadith, also der Schuss geht ja nach hinten. Warum? Ja, der zeigt doch, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam ihm vertraut hat. Ruf ihn für was? Ja, damit der Koran schreibt. Yani, war er vertrauenswürdig beim Propheten alaihi salatu wasallam oder nicht? Daher sagte auch Al-Hafidh ibn Asakir, das ist der authentischste Bericht über den Verdienst Muawiyas überliefert wurde. Also Vorzüge. Das ist der authentischste Hadith, der belegt, wie vorzüglich Muawiyah ist in den Augen des Propheten alaihi salatu wassalam. Er sagt weiter, offensichtlich ist dieses Bittgebet von ihm nicht im eigentlichen Sinne gemeint, sondern es gehört zu den sprachlichen Gepflogenheiten der Araber, ihr Reden fortzusetzen, ohne eine Absicht dabei zu haben, wie in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, taribat yaminuk oder taribat yadak. Was heißt taribat yadak? Möge deine Hand den Boden berühren. Heißt was? Mögest du arm sein. Oder thakalatka ummuk. Hat er auch zu einigen Sahaba gesagt. Was heißt thakalatka ummuk? Möge deine Mutter dich verlieren. Die Araber früher, das war eine Redewendung. Das ist kein Dua, sondern das ist eine Redewendung, dass die Araber manchmal das benutzen. Es gibt noch viel, sagen wir mal, schlimmere Redewendungen der Araber. Ja, aber auf jeden Fall, das ist etwas, was die Araber kannten und sie wussten, das ist jetzt keine Beleidigung. Und Aisha radiallahu anha berichtete, zwei Männer kamen zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sprachen mit ihm über etwas. Ich weiß nicht, was es war, aber da erzürnten sie ihn und er verfluchte sie und beschimpfte sie. Nachdem sie gegangen waren, sagte ich, o Gesandte Allahs, bekommen die beiden nun nichts mehr vom Guten ab? Du hast sie ja beschimpft. Du hast sie verflucht. Er sagte, warum das? Ich sagte, weil du sie verflucht und beschimpft hast. Da sagte er, weißt du nicht, worauf ich mich mit meinem Herrn geeinigt habe? Mit Allah Jalla wa Ala. Ich sagte, o Allah, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, o Allah, ich bin nur ein Mensch. Wen auch immer von den Muslimen ich verfluche oder beschimpfe, so mache es für ihn zu einer Reinigung von Sünden und zu einer Belohnung. Subhanallah. Nicht, dass du jetzt kommst, ich darf schimpfen. Dein Schimpfen wird nicht zur Reinigung und Belohnung der Menschen. So, wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber Sekunde, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, ich wurde nicht entsandt, um zu beleidigen oder zu beschimpfen oder zu verdammen, verfluchen? Wie können wir das jetzt in Einklang bringen? Die Antwort lautet, erstens, wenn er sagt, ich wurde nicht entsandt, um zu fluchen, bedeutet das, dass ich nicht am laufenden Band fluche. Wenn das ein- oder zweimal passiert, ist das kein Widerspruch. Nummer zwei. Er meinte hier, also in diesem Kontext, oder die Ulama sagen, in diesem Kontext haben sie es verdient, den Fluch. Warum? Ja, sie haben bestimmt irgendeine Sünde begangen, die den Fluch herbeiführt. Es gibt Sünden. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer dies und jenes tut, ist verflucht. Zum Beispiel diejenigen, die die Augen zupfen, Augenbrauen zupfen, zum Beispiel. Oder künstliche Haare machen und so weiter und so fort. Oder Tattoos und so weiter. Es gibt ja viele Hadithe, in denen steht, verflucht ist der und der. So, dann mag es sein, dass diese Leute eben eine Sünde begangen haben. Deswegen hat er gesagt, ihr seid verflucht, weil ihr diese Sünde begangen habt. Das heißt also, Nabi alayhi salatu wassalam muss nicht unbedingt in diesem Kontext einfach so geflucht haben. Und doch sagt er, wenn ich jemandem verfluche oder beschimpfe von den Muslimen, dann hat er eine Freikarte. Dann ist das für ihn Vergebung, Yawm al-Qiyamah. Deswegen sagt der Dhahabi, rahimahullah ta'ala, also ist der Dua, möge er nicht satt werden, ein Lob. Also etwas Gutes für Muawiyah radiallahu anhu und nicht etwas Schlechtes. Also wir können das auf zweierlei Weise verstehen. Entweder das ist eine arabische Redewendung, wie es viele gibt. Oder zusätzlich dazu, dieser Dua, der vom Sprachlichen her nicht ernst gemeint ist, ist am Ende vorteilhaft für Muawiyah radiallahu anhu. Warum? Weil der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, denjenigen, den ich verfluche oder beschimpfe, Allah azza wa jalla hat mir versprochen, dass ihm die Sünden vergeben werden. So, zurück zu Imam al-Nasa'i rahimahullah. Was meint er denn bitte schön, als er gesagt hat, soll ich denn diesen Hadith aufschreiben? Er meint damit, es gibt nicht viele Überlieferungen über den Vorzug von Muawiyah radiallahu an, im Gegensatz zu den Überlieferungen zu den Vorzügen von Ali radiallahu an. Es gibt nicht so viele Überlieferungen über den Vorzug von zum Beispiel Ibn Abbas radiallahu an, wie von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an. Heißt das Ibn Abbas schlecht? Nein, aber die Anzahl, die Relation, das Verhältnis ist nicht immer gleich. Der eine hat mehr Überlieferungen über seine Vorzüge. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat mehr über ihn gesprochen als über den anderen. Aber hat Muawiyah radiallahu an Vorzüge? Ja, natürlich. Aber es ist nicht so viel, dass ich jetzt ein Buch draus mache. Das meinte er. Was belegt, dass Al-Imam al-Nasa'i rahimahullah nicht gegen Muawiyah etwas hatte, dass er in seinem Werk As-Sunan über Muawiyah überliefert. Also die Hadithe, die Muawiyah radiallahu anhu berichtete, die erwähnt An-Nasa'i. Würde er etwas gegen Muawiyah haben, radiallahu anhu, würde er von ihm überliefern? Natürlich nicht. Und eines der wichtigsten Belege dafür, dass An-Nasa'i rahimahullah ta'ala Muawiyah radiallahu anhu lobt, ist folgende Aussage. Und zwar, An-Nasa'i wurde über Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu gefragt, da sagte er, und hört euch diesen Satz an. Also dieser Satz ist eine goldene Regel. Er sagt, der Islam ist wie ein Haus. Und dieses Haus hat eine Tür. Die Tür des Islams sind die Gefährten. Wer die Gefährten angreift, der will in Wahrheit dem Islam schaden. Wie jemand, der an der Tür klopft, weil er ins Haus will. Wer also Muawiyah angreift, der zielt in Wahrheit auf die Sahaba insgesamt. Also noch deutlicher geht's nicht. Und das, barakallahu fikum, das ist eine so wunderschöne Regel, die wir brauchen. Wenn wir sagen, die Schiiten greifen die Sahaba an, beleidigen die Sahaba, sagen es von 100.000 Sahaba, sind um die 10, nur wahrhaftig alle anderen waren Heuchler. Abu Bakr, Umar, Uthman, Aisha, Hafsa und so weiter. Die Liste ist lang. Nur wenige. Am Ende ist was? Wer hat diesen Koran überliefert? Wenn wir sagen, der Koran ist 1000% sicher. Warum? Ja, weil so viele den gleichen Wortlaut aufgesagt haben. Wenn aber Tausende sagen, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, dann heißt das, es ist dann unmöglich, dass ein paar Leute sich getroffen haben und haben gesagt, weißt du was, wir erfinden jetzt mal was. Das ist ja Tawatur, Mehrfachüberlieferung. Dass eine große Anzahl eine Sache überliefert, sodass unmöglich ist, dass sie sich auf eine Lüge geeinigt haben. Wenn du weißt, dass verschiedene Leute ein und dieselbe Nachricht sagen, dann weißt du, dass das stimmt. So, wenn du jetzt sagst, alles Heuchler. Was bedeutet das? Koran ist nicht authentisch. Genau das meint An-Nasa'i rahimahullah. Wer die Sahaba angreift, der will die ganze Wohnung in Brand setzen. Das ganze Haus. Der will das Haus einstürzen lassen. Den Islam. Und genau das ist das Ziel. War schon immer das Ziel. Das haben wir doch in der islamischen Geschichte gesehen. Wer waren denn bitteschön die Fatimiyun und die Qaramita und wie sie alle heißen? Sie kamen immer Ahlul Bayt. Guck mal, wir lieben Ahlul Bayt. Und am Ende haben sie den schwarzen Stein geklaut, haben sie die Pilger abgeschlachtet und so weiter, oder nicht? Mit was haben diese Staaten, diese Herrscherstaaten, die Schiitischen, mit was haben die denn begonnen? Ahlul Bayt. Der eine sagt, ich bin der Mahdi. Ja, ich bin von der Abstammung des Propheten, alayhi salatu wassalam, Fatima, radiallahu anha, ja, wir gehören zu Fatima und so weiter und so fort. Alles, um am Ende was zu tun? Um den Islam zu bekämpfen. Das heißt, wer die Sahaba verunglimpft, will was am Ende? Er will den Islam angreifen. Und er sagt, wer Muawiyah angreift, der will die Sahaba angreifen. Warum? Ja, Muawiyah wird nur der Erste sein. Bist mit Muawiyah fertig, geht's weiter zum Nächsten. Mit dem Nächsten fertig, geht's weiter zum Nächsten. Und das, liebe Geschwister, ist auch nicht nur bei den Sahaba so, sondern auch bei den großen Gelehrten. Warum sagen wir immer und immer wieder, hütet euch vor denjenigen, die Gelehrten angreifen? Wie zum Beispiel Imam Abu Hanifa oder einer, Abu Telegram sagt, Suyuti, der Sindiq. Sindiq, weißt du, was Sindiq ist? Das ist nicht ein normaler Heuchler. Nee, das ist ein Heuchler, der will den Islam vernichten. Der ist nicht für sich ein Heuchler, lass mich in Ruhe. Und das war. Nein, ein Sindiq ist jemand, der ist Heuchler, der ist gar kein Muslim. Nicht nur das, er will noch den Islam vernichten. As-Suyuti. Rahimahullah ta'ala. Und diese Leute, warum sagen, jetzt kommt jemand und sagt, aber Sekunde mal, die können doch Fehler machen, das Suyuti, An-Nawawi, Abu Hanifa, wie sie alle heißen. Ja, aber was ist das Ziel? Abu Hanifa? Schlecht. As-Suyuti? Schlecht. Nawawi? Schlecht. An-Nasa'i? Schlecht. Und so weiter? Schlecht. Ibn Taymiyyah? Schlecht. Und es geht ja weiter. Das geht ja weiter. Was, und dann, was haben wir, wo liegt das Problem? Sekunde mal, dürfen wir keine Fehler kritisieren? Doch, den Fehler. Aber nicht abstempeln die Person. Am Ende bleibt wer, bitteschön? Wer soll mir den Koran erklären und die Sunna und die Aussagen der Sahaba und Salaf? Abu Talib. Weil alle Gelehrten sind Zanadiqa. Alle Gelehrten haben einen Fehler. Wer bleibt also übrig? Ja, Ibn Uthaymin, okay, also, aber er kann ja, ist das ein Prophet? Nee, und du? Bist du ein Prophet? Dieses langsame, schleichende Entwürdigen der Gelehrten, ist, was ist das Ziel? Hört mir zu. Ich, guten Tag, sind wir fertig jetzt mit den Gelehrten? So, jetzt sage ich dir, was Allah sagt und was. Ich soll jetzt deiner Interpretation hören? Und genau deswegen kommen diese Leute und sagen, guckt mal, Ibn Taymiyyah, das war ein toller Mann, ja. Aber, warum sollen wir Gelehrte im Jahre 600 nach der Hijra nehmen? Jungs, bisschen zurück, wir gehen zu den Gelehrten im Jahre 200, zu den großen Gelehrten, Imam Ahmad, Imam Ar-Razi, also Abu Hatim Ar-Razi und so weiter, also die großen Gelehrten der Salaf. Das hört sich toll an, oder nicht? Genauso wie die anderen, Ahlul Bayt, und wir müssen Ahlul Bayt, immer erst einmal diese Plakette, wir wollen zu dem Authentischen, sehr schön, Bismillah, gehen wir, machen wir uns auf die Reise. So, jetzt hat Imam Ahmad rahimahullah was gesagt. Wie soll ich das verstehen? Ja, komm her, ich sag dir. Was mit Ibn Taymiyyah? Nein, guck mal, wir haben doch gesagt, wir wollen jetzt einen Sprung in die Vergangenheit machen. Ja, aber da brech ich mir aber den Nacken ohne Ibn Taymiyyah. Der muss mich auffangen, damit ich diese Aussagen nachvollziehe. In welchem Kontext? Und ein Beispiel ist An-Nasa'i. Wenn du jetzt hörst, diejenigen, die An-Nasa'i angreifen, von den Fanatikern, die kommen jetzt mit Aussagen. Ibn Kathir sagte, An-Nasa'i, es heißt, er hat Tashayyu'. Ein wenig Schiitentum. Auch Ibn Taymiyyah erwähnt das. Huiuiuiui. Und Al-Dhahabi sagt das auch. Junge, 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 das war's dann. Das war's. Du brauchst die Gelehrten, die dir sagen, guck mal, tief einatmen, ausatmen. Was bedeutet eigentlich Schiitentum bei diesen Gelehrten? Nummer eins. Meinen die damit Rafida, die Zwölfer Imamiten, Khamenei und Co.? Sie meinen damit jene, die Ali radiallahu an bevorzugen gegenüber Uthman. Nicht diejenigen, die sagen, Ali hätte der Kalif sein müssen. Das ist eine Bid'ah. Da hört es schon auf. Sondern die sagen, Ali hat mehr Vorzüge als Uthman. Okay, damit wird jemand nicht zum Mubtadi' erklärt, aber wir sagen, tut mir leid, du liegst falsch. Aber wenn er sagt, Ali hat mehr Anrecht auf die Khilafa als Uthman, nee, das ist eine Bid'ah. Tut mir leid. So, das heißt, die Schiiten damals, wenn über Gelehrte geredet wird, der hat einen Hauch Schiitentum. Meinen Sie was? Dass Sie sagen, guck mal, es sieht so aus, als Ali radiallahu anh mehr Vorzüge hat als Uthman. Punkt, das war's schon. Da hört's auf. Das ist Nummer eins. Also du musst erst einmal einordnen, die Begrifflichkeiten. Was meinen die Gelehrten? Wer sagt dir das? Die Großgelehrten. Warum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle 100 Jahre schickt Allah azza wa jalla Gelehrte, die Religion auffrischen? Warum? Ja, damit du immer alles schön einordnen kannst. Weil du hast nicht gelebt zur damaligen Zeit. Was meinte der? Deswegen auch Imam Abu Hanifa rahimahullah, da gibt es Aussagen, ja, der hatte falsche Aqidah, der hatte dies und da kommen heute Leute und sagen, a'udhu billah, dieser Abu Hanifa, a'udhu billah, was für ein schlimmer Mensch. Warum? Weil sie diese Aussagen nicht einordnen, richtig, nicht einbetten im historischen Kontext. Das braucht Wissen. Genauso wie jetzt. Du hörst, An-Nasa'i sagte, soll ich denn nur den Hadith überliefern, möge sein Bauch nicht voll werden oder möge Allah ihn nicht satt machen. So, wenn du jetzt nicht weißt, warum hat das Nasai gesagt? Wegen was? Was ist vorher passiert? Was ist nachher passiert? Was meinte er damit? Hat er noch andere Aussagen? Das braucht alles Wissen. Wer ordnet dir das? Das, was ich jetzt in 5 Minuten gesagt habe, ist ja nicht von mir, von den Gelehrten, möge Allah mit ihnen gnädig sein. Stell dir vor, du siehst einen Satz und du hast niemanden, der dir das einordnet. Dann kommt dieser Fanatiker, A'udhu billah, Nasai, Astaghfirullah. Geht's dir noch gut? Nasai, dieser Schiite, A'udhu billah. Und da gab es doch tatsächlich jemanden, und Subhanallah, wirklich, möge Allah uns festigen. Da gab es in der arabischen Welt einer, yani, der hat immer für die Sunna geschrieben und gegen Sekten und so, und Subhanallah, der ist im hohen Alter jetzt. Möge Allah uns festigen. So abgestürzt, Nawawi ist Schrott und Ibn Hajar ist Schrott und Suyuti ist Schrott und Nasai, der sagt über Nasai, der hat diesen Tod verdient. Allahu Akbar. Dass er zusammengeschlagen wird. Allahu Akbar. Die Ulama sagen, er war ein Shahid und du sagst, der hat diesen Tod verdient? Die Ulama haben gesagt, der ist als Shahid gestorben. Die Khawarij haben ihn getötet. Das sagen die Ulama. Und du kommst jetzt, jemand, also der hat mehrere Werke. Ahbash hat er widerlegt, Schiiten hat er widerlegt und so. Du sagst, Allahu Akbar, Masha'Allah. Und früher sagt er, Imam Nawawi rahimahullah und Ibn Hajar rahimahullah. Und Subhan Rabbi al-Azim, möge Allah uns festigen. Möge Allah uns festigen. Zum Ende seines Lebens greift er die Gelehrten an. Und beleidigt den Nasai. Subhanallah. Möge Allah uns festigen. Keiner ist sicher vor der Versuchung. Keiner. Also halte dich an die großen Gelehrten. Halte dich an die großen Gelehrten. Jemand, der dir sagt, As-Suyuti ist ein Sindiq, den fragst du, hat das Ibn Baz gesagt? Hat das Ibn Uthaymin gesagt? Hat das Al-Fawzan gesagt? Das sind ja die Leute, die immer sagen, Fawzan, Al-Fawzan. Und jetzt nichts Fawzan. Jetzt bei Nawawi nichts Fawzan. Bei Abu Hanifa nichts Fawzan. Bei Suyuti nichts Fawzan. Bei Udhr bil-Jahl, Al-Fawzan sagt, gibt kein Udhr bil-Jahl. Und bei Herrscher 8, jetzt Fawzan, wieder in die Ecke bitte, und so weiter. Jetzt ich bin Abu Telegram, ich zeig's dir jetzt. Und dann kommen Leute und sagen, ich bin verwirrt. Geschieht dir recht. Du lässt die großen Gelehrten. Und gehst zu Abu Telegram, dann ist, ja, achi, man, Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّ. Sag, wer in der auf dem Irrweg ist, möge der Gnädige ihm umso mehr geben. Der Gnädige, Ar-Rahman. Weil du willst die Rahman nicht. Du, Allah ist Ar-Rahman. Also er leitet recht. Du willst es nicht. Allah sagt, ja, fasalu ahla dhikr, in kuntum la ta'alamun. Frag die Leute des Wissens. Und du willst es nicht. Es geschieht dir recht. Also Imam al-Nasai, rahimahullahu ta'ala, hat also das Werk geschrieben über Ali, weil es mehrere Aussagen gibt über die Vorzüge von Ali radiallahu anhu, Nummer 1. Zweitens, weil die Nawasib, diese Khawarij damals, gegen Ali waren, also wollte er ein Werk darüber schreiben. Und über Muawiyah radiallahu anhu sagt er, wer Muawiyah angreift, der greift die Sahaba an. Also bitteschön. Und er überliefert über Muawiyah radiallahu anhu. Und ja, aber die Ulama haben gesagt, ja, es mag sein, dass er der Ansicht war, dass die Vorzüge, die überlieferten, authentischen, überlieferten Vorzüge von Ali mehr sind als die von Uthman. Es mag sein, dass er einige Vorzüge bei ihm nicht authentisch überliefert wurden. Aber das macht ihn nicht zu dem Schiiten, dem Rafidi und so weiter. Er hat nie was gegen Uthman gesagt, radiallahu anhu. Ganz im Gegenteil, er hat auch über Vorzüge von Uthman radiallahu an berichtet. Und deswegen sind sich die Ulama einig, dass Imam al-Nasai rahimahullah ta'ala ein Imam von Ahlus Sunnati wal Jama'a ist. Also lernen wir aus seinem Leben und insbesondere aus seinem Tod, wie wichtig es ist, barakallahu fikum, sich an die Gelehrten zu halten. Zum Abschluss, also wie gesagt, er ist dann 303 nach der Hijra gestorben, also 215 haben wir gesagt, bis 303. Bitte? 88, ne? Genau. Also, fast 90 Jahre, rahimahullahu ta'ala, hat er gelebt, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Abschließend möchte ich eine Passage aus, also eine Aussage von Sheikh Salih, al-Sheikh, erwähnen, hafidhahullah. Weil diese Fanatiker, die dir sagen, lasst uns zurück zu den Salaf, und dieser Abu Telegram, der sagt, oh, die machen so, als ob die Aussagen der Salaf Hieroglyphen wären. Natürlich sind das Hieroglyphen. Wer will mir denn das bitte schön interpretieren? Es reicht doch nicht, dass du A und B und C in einem Wort lesen kannst. Wer interpretiert mir das? Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, oder du? Darum geht es. Es geht um die Interpretation, die Einbettung, den Kontext einer Aussage. Und deswegen geht es nicht, dass du Aqidah lernst, was heute Mode geworden ist. Wir fangen an, Kitab al-Sunnah von Abdullah ibn Imam Ahmad. Welcher Gelehrte hat dir gesagt, du sollst damit anfangen? Fang mit den Werken von Ibn Taymiyyah. Nein. Wir wollen vor Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat diese gewaltigen Werke der Salaf so studiert und dir in einer einfacheren Form gegeben, dass das der Einstieg ist. Man fängt nicht mit dem Werk As-Sunnah von Abdullah ibn Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, an. Das ist nicht meine private Ansicht. Erstens, habt ihr das gesehen bei Ibn Uthaymin zum Beispiel? Oder bei Ibn Baz? Oder anderen? Dass sie damit anfangen? Oder sagen sie, fang mit Wasitiyya an, so Usul al-Thalath an? Oder nicht? Er sagt, noch schwerwiegender ist aber, dass man Abhandlungen wie Al-Wasitiyya oder Lum'atul oder Al-Hamawiyya von Ibn Taymiyyah oder Lum'atul I'tiqad von Ibn Qudama nicht beherrscht, jedoch man sich zu solchen klassischen Werken der Salaf begibt, wie As-Sunnah von Abdullah ibn al-Imam Ahmad, Al-Iman von Ibn Mandah, At-Tawhid von Ibn Khuzaymah oder At-Tawhid von Ibn Mandah und dergleichen, von solchen großartigen Werken, worin die Thematiken nicht so eingeordnet und aufgebaut sind, gemäß der Herangehensweise in den Werken der Gelehrten, die später gekommen sind. Wenn man aber die Thematiken der Glaubensfundamente zuerst beherrscht, sodass sie bei ihm deutlich und ersichtlich sind, dann kann man sich ruhig mit diesen Werken der Salaf auseinandersetzen. Ja? Das sind die Aussagen der Gelehrten. Wie lernt man? Versuch nicht, das Rad von neu zu erfinden. Wie wurden Gelehrte zu Gelehrte? Durch diese Methodik, durch diesen Lehrplan? Halt dich an diesen Lehrplan. Aber es gibt einfach diesen Drang, ich will anders sein. Gegen den Strom schwimmen. Alle reden über Wasatiyya, ich will reden über von mir aus Al-Kitab. Oh, also der ist schon dort. Nicht der ist schon dort. Der hat damit angefangen mit dem 7. Semester, obwohl er noch im Kindergarten ist. So lernt man doch nicht. So wirst du zu einem Fanatiker. A'udhu billah, was steht denn da? Dieser Abu Hanifa ist so. Und dieses Werk, As-Sunnah, von Abdullah ibn al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, da sind Überlieferungen über Abu Hanifa, also was Gelehrte über Abu Hanifa gesagt haben, bevor klar wurde, was richtig und falsch ist bezüglich Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Später wurde diese Passage nicht mehr gedruckt. Und der Sheikh al-Fawzan, rahimahullah, sagt, das ist ein Riesenfehler, dass man in der Neuauflage, da gibt es ja einige, die dann diese Werke neu drucken lassen, und dann haben sie diese Passage wiedergebracht, obwohl es schon fertig diskutiert ist. Abu Hanifa, rahimahullah, ist ein großer Imam, ein gewaltiger Imam. Aber nein, deswegen gibt es die Fanatiker, die heute gegen Abu Hanifa schießen. Ich habe das Buch Sunna von Abdullah ibn al-Imam Ahmad studiert. Und wer hat bitteschön dir dieses Werk beigebracht? Ein Fanatiker wie du. Und nicht die Großgelehrten. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere, das ist inshallah der abschließende Satz für heute, mach das einfach so. Bitteschön, willst du Yawm al-Qiyamah angeklagt werden von Abu Hanifa und den Nawawi und Suyuti und Ibn Hajar? Bitteschön, willst du deine Sünden, deine Hasanat denen schenken? Bitteschön. Die Leute denken, ich kann einfach so drauf losreden. Abu Hanifa, a'udhu billah, an-nasai, astaghfirullah, der und die. Ja, und Alhamdulillah, ist mir was geschehen? Ja, du Verrückter. Yawm al-Qiyamah hast du mehrere Anklagen, 50.000 Hasanat an Abu Hanifa. Ja, Latif, ich habe doch gar keine 50.000. Ja, das heißt 10.000 Sayyiat von ihm zu dir. Bist du lebensmüde? Warum begibst du dich in dieses Metier, obwohl du kein Gelehrter bist? Warum tust du dir das an? Warum tust du dir das an? Warum bist du bereit, in den Krieg zu ziehen, obwohl du nicht ausgerüstet bist mit Wissen? Wer nicht will, der hat schon, sagt der Deutsche. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit den großen Gelehrten gnädig sein und zufrieden sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, die Gelehrten zu verunglimpfen. Möge Allah azza wa jal unsere Liebe zu den Gelehrten stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Charakter verbessern, auf dass wir die Gelehrten ehren. Wa sallallahumma wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.